Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Noch eine Woche bis zum Monatsende, aber in einigen Portemonnaies ist bereits Ebbe. In den letzten Wochen haben wir deutlich gespürt, dass die Preise gestiegen sind, bei den Lebensmitteln, beim Strom, beim Sprit. Und das ist wohl nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Die Inflation und die steigenden Preise sind deshalb heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur, weil wir gemeinsam mit Ihnen und unseren Gästen überlegen wollen, wie wir am besten auf die neue Situation reagieren können. Worauf kann man verzichten? Wo lassen sich Abstriche machen? Was kann jeder und jede Einzelne tun und welche Maßnahmen erwarten Sie von der Politik? Meine Gäste sind Maria Lohheide, Vorstand Sozialpolitik bei der Diakonie Deutschland, und Professor René Böhm, Sozialwissenschaftler an der Universität Bremen. Beide sind uns noch nicht zugeschaltet, aber wir arbeiten hartnäckig daran, dass wir es schaffen. Und wenn Sie dann bei uns sind, dann können Sie selbstverständlich alle Ihre Fragen stellen an unsere Experten unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Oder aber per Mail an gespraech@deutschlandfunkkultur.de. Macht es Ihnen Sorgen, dass wir uns auf andere, vermutlich härtere Zeiten einstellen müssen? Wie gehen Sie damit um? Und welche Abstriche nehmen Sie in Kauf? Rufen Sie uns an. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Professor René Böhme, Sozialwissenschaftler an der Universität Bremen, und mit Maria Lohheide, Vorstand Sozialpolitik bei der Diakonie Deutschland, weil wir über die Inflation und die steigenden Preise reden und uns darüber unterhalten wollen, wo man eigentlich Abstriche machen kann. Erstmal schönen guten Morgen und herzlich willkommen an Sie beide.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Frau Lohheide, wie spüren Sie die derzeitige Situation bei der Diakonie?
Naja, wir spüren das überall, da wo wir mit Menschen im Kontakt sind. Und das sind natürlich jetzt unsere ganzen Angebote. Das sind die Tageseinrichtungen für Kinder. Das sind aber auch die Beratungsstellen. Das ist immer da, wo die Menschen zusammenkommen, spüren wir sehr deutlich. Und ist das ein ganz wesentliches Thema, dass es eng wird mit dem Haushaltsgeld.
Was heißt eng?
Ja, dass die Menschen haben keinen Puffer mehr. Sie machen sich Sorgen, wie sie die nächsten Stromrechnungen bezahlen sollen und vor allen Dingen, ob das Geld wirklich bis zum Ende des Monats reicht. Und das sind immer mehr Menschen, nicht nur die, die Hartz IV beziehen, also Grundsicherung, sondern auch gerade die Menschen, die berufstätig sind, aber eben nicht viel verdienen. Also da reicht das Geld mittlerweile auch nicht mehr. Und die größten Sorgen machen sie sich, dass es so weitergeht und demnächst eine Stromzahlung kommt oder eine Gasnachzahlung kommt und sie dafür gar kein Geld mehr haben.
Mhm. Mit welchen Sorgen kommen die Leute sonst noch zu Ihnen? Was erzählen Sie ihnen?
Also sie erzählen, dass sie auch ihren Kindern nichts mehr leisten können. Das heißt, jetzt steht die Einschulung an, es müssen Tornister und all die Dinge angeschafft werden. Dafür reicht das Geld von und hinten nicht mehr. Sie machen sich Sorgen tatsächlich auch um ihre Zukunft, ob sie noch mithalten können, ob das, was sozusagen sie zum Leben haben, ausreicht. Und vor allen Dingen wissen sie gar nicht, wie es weitergehen soll. Die Inflation steigt weiter, es ist kein Ende in Sicht. Und das löst richtig existenzielle Sorgen aus, bis hin eben auch zu erheblichen psychischen Belastungen.
Hm. Wie hoch sind, also Sie sagen, die sind erheblich, diese psychischen Belastungen. Wie wirkt sich auch das aus? Woran spüren Sie das?
Ja, wir merken das daran, dass die Menschen verzweifelt sind. Sie sind, das erste Gefühl ist immer Verzweiflung. Mhm. Ich bin verzweifelt, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Es mischt sich auch durchaus mit Wut auf die Politik. Sie fühlen sich alleingelassen, ne? und wissen eben nicht, wie sie aus dieser Situation herauskommen sollen. Ne? Da versuchen wir, viel zu helfen und auch mit unseren Angeboten sie zu erreichen. Aber es sind gerade die Menschen, die durchaus auch berufstätig sind, die sich auch schämen, dass sie in so einer Situation sind, dass sie auch nicht wissen, wie sie da rauskommen sollen. Das heißt, das, was wir auch oftmals an Hilfestellung leisten können, ist ihnen nicht bekannt. Und sie wollen auch nicht gerne offenlegen, dass sie nicht mehr auskommen, dass sie drohen, in Armut zu geraten.
Aber wenn die Menschen dann bei Ihnen sind, dann haben Sie die Aufgabe und leisten die ja auch, dass Sie sagen, komm, wir packen das zusammen an. Also Sie müssen ja auch Zuversicht verbreiten und können ja auch sagen, die Diakonie hilft. Wie genau helfen Sie? Was sind Ihre Angebote?
Also wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, Menschen zu helfen. Das eine ist natürlich, wenn man in eine Situation gerät, dass auch Schulden nicht mehr zu bewältigen sind, dann haben wir unsere Schuldnerberatungsstellen, die mit einem ganz systematisch durchgehen, was man tun kann, wo man auch noch einen Antrag stellen kann, ob man vielleicht tatsächlich auch berechtigt ist, Wohngeld zu bekommen, wo es andere Hilfen gibt, wo man auch günstig möglicherweise Familientickets und andere Dinge bekommen kann. Das sind alles so Dinge, die viele gar nicht wissen. Mhm. Und auch ein bisschen hilflos vor diesem ganzen Wust von Anträgen und Ämtern stehen. Also da beraten und helfen wir sehr intensiv und differenziert, aber nicht nur eben in den Schuldnerberatungsstellen, sondern überall da, auch in den Familienberatungsstellen, in Familienzentren, in den Kitas, wenn da jemand anspricht und sagt, ich bin hier in Not, wo kann ich Hilfe kriegen, dann können wir sofort weiterhelfen.
Auch die Regierung hilft mit Zuschüssen, 100 Euro Kinderbonus, 300 Euro Energiepauschale. Ist das für Sie zu wenig oder sagen Sie ja, alles ganz gute und wichtige Schritte?
Also wir sagen alles gut, wichtige Schritte, aber es reicht bei weitem nicht. Also ich sag mal, einmal 100 Euro hilft und löst das Problem dieser Familien, dieser Menschen überhaupt nicht. Das heißt, wir brauchen nachhaltige Lösungen. Wir müssen gucken, dass eben die Menschen auch in den nächsten Monaten, das ist ja nicht absehbar, dass das sich verändert, dass die eben dann doch eine sichere Existenzsicherung bekommen. Also wir sind froh um jede 100 Euro, aber das, denke ich, kann sich jeder vorstellen, wie lang und wie weit reichen 100 Euro heute.
Herr Böhme, was halten Sie vom Entlastungspaket der Regierung?
Genau, vielleicht noch eine kleine Korrektur vorweg. Den Professortitel müssen wir streichen. Aber
ach, schade.
Ja, leider.
Ich habe so kluge Sachen von Ihnen gelesen, Herr Böhme. Da habe ich gedacht, er ist bestimmt Prof.
Okay. Aber jetzt zurück zum Entlastungspaket. Also das Entlastungspaket ist schon relativ breit aufgestellt, finde ich, mit den Einmalzahlungen, mit dem Energiebonus, mit den 300 Euro, mit dem 200 Euro ALG-2-Bonus, den es geben wird oder zur Grundsicherung dazu, mit dem 9-Euro-Ticket. Es gibt natürlich gewisse Lücken, also das eine sind Rentnerinnen und Rentner, die beispielsweise ja nicht von diesem Energiebonus von den 300 Euro profitieren werden, auch Studierende, es sei denn, sie haben eben eine geringfügige Beschäftigung, dann profitieren sie wiederum davon. Es ist jetzt auch eine BAföG-Reform zumindest ja oder versprochen worden. Dann könnten zumindest auch Studierende in gewisser Weise auch wieder von höheren Leistungen profitieren. Ich schließe mich allerdings hier Frau Lohheide an, dass wenn man sich das mal sich durchrechnet, was so eine Einmalzahlung in Relation zu den jetzt steigenden Belastungen bedeutet, dann ist es eben so, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt den Regelsatz aktuell 449 Euro sich heranzieht, eine Inflationsrate im Moment von 7,9%, sind das etwa 35 Euro, die Menschen im Monat an Kaufkraft verloren haben. Und wenn man dann jetzt die 200 Euro Bonus, die es geben wird für Menschen im Grundsicherungsbezug, dann sind das etwa 16 Euro im Monat, wenn man das auf ein Jahr jetzt hochrechnet. Und da sieht man schon, allein da ist eine entsprechende Lücke. Und das Grundsatzproblem ist ja, dass wir gerade aus einer Krise kommen, aus der Corona-Krise. Und es gibt mittlerweile Studien, noch und nöcher, die zeigen, dass die Corona-Krise die soziale Spaltung in diesem Land verschärft hat. Und wir kommen aus einer Situation, wo es ja ganz, ganz viele Studien gibt, die aufzeigen, dass in Deutschland der Niedriglohnsektor überdurchschnittlich groß ist und dass das bisherige Absicherungsniveau für Menschen im Sozialleistungsbezug, dass das sehr, sehr niedrig liegt. Und damit gibt es unglaublich viele Menschen, die jetzt wirklich durch diese Inflation zu enormen Problemen kommen werden.
Wie viel sind unglaublich viele?
Wir haben eine Armutsquote von 16%. Also da muss man auf jeden Fall schon mal ausgehen.
Wie viel ist das in Menschen? Ja, also wie viel?
Das sind in Menschen, wenn man das auf die Haushalte mal runterrechnet, sind das etwa, glaube ich, 6 Millionen Haushalte. Mhm. Und weil dazu gibt es noch die Energiearmut, auch das ist ein wachsendes Problem, dass Menschen einfach sehr viel Prozent, also mindestens 10% ihres Einkommens für Energie ausgeben müssen. Auch da geht man davon aus, dass das mittlerweile, das waren 2019 etwa 6 Millionen Haushalte, 17%. Auch das wird jetzt deutlich, deutlich wachsen. Und mit dem Blick auch auf die Tafeln, das wäre für mich auch nochmal ein wichtiger Indikator. Wenn man liest, dass schon im Jahr 2019 fast 1,7 Millionen Menschen regelmäßig Tafeln aufgesucht haben. Und dann kam die Corona-Krise, wo alle Tafeln gesagt haben, wir haben praktisch nochmal wesentlich mehr Andrang. Dann die Ukraine-Geflüchteten, die auch im Wesentlichen jetzt nochmal auf Tafeln zurückgreifen. Und jetzt noch die Situation mit der Inflation. Also auch da kommt ein Hilfesystem wie die Tafeln zunehmend ans Limit.
Wie sieht das aus in Bremen, zum Beispiel bei den Tafeln? Was erleben Sie da?
Genau, also da ist gerade gestern auch bei uns in der Tageszeitung hier ein Artikel gewesen, wo ich auch mitgewirkt habe, wo der Kollege tatsächlich in den Tafeln auch vor Ort war. Und genau diese Schilderung, wie ich es gerade gesagt habe, das Hilfesystem ist dort am Limit. Also die Tafeln wissen teilweise nicht mehr, wo die Lebensmittel alle herkommen sollen, um die Bedürftigen zu bedienen.
Was würden Sie sagen, Herr Böhme, an welchen Schrauben kann und muss gedreht werden?
Das eine ist natürlich, dass wir dieses Absicherungsniveau am unteren Rand, dass wir das einfach sukzessive anheben müssen. Da ist natürlich jetzt mit der Mindestlohnerhöhung ist da ein Schritt gegangen worden. Und diese Schritte müssen eben weitergegangen werden, dass man sukzessive das Absicherungsniveau im SGB II anhebt. Wenn man sich mal anschaut, in keinem anderen EU-Land sind Arbeitslose so häufig gleichzeitig armutsgefährdet wie in Deutschland. Etwa 70% der Arbeitslosen in Deutschland sind gleichzeitig armutsgefährdet. Das ist in keinem anderen EU-Land so. Und das zeigt doch, dass das Absicherungsniveau, was wir in der sozialen Mindestsicherung haben, im Vergleich zum mittleren Wohlstandsniveau unserer Gesellschaft sehr, sehr niedrig angesetzt ist. Warum ist das so niedrig angesetzt? Weil wir gleichzeitig, was ich schon gesagt habe, einen der größten Niedriglohnsektoren haben und natürlich es Anreize geben soll, in diesem Niedriglohnsektor zu arbeiten. Wenn ich das Absicherungsniveau jetzt deutlich anhebe, gibt es dann natürlich wieder Anreize, nicht in diesem Niedriglohnsektor zu arbeiten. Von daher müsste man an diesen Schrauben drehen, dass man das Absicherungsniveau der Menschen am unteren Rand der Einkommenspyramide, dass man das deutlich erhöht.
Sagt René Böhme, Sozialwissenschaftler an der Universität Bremen, der heute zu Gast ist, gemeinsam mit Maria Lohheide von der Diakonie Deutschland. Denn wir reden darüber, dass das Leben in Deutschland teurer wird. Der Ukraine-Krieg wird uns wohl Wohlstand kosten, sagte kürzlich Bundeswirtschaftsminister Habeck. Und wir sprechen heute bei Deutschlandfunk Kultur im Rahmen unserer diesjährigen Denkfabrik mit unseren Gästen Maria Lohheide von der Diakonie und dem Sozialwissenschaftler René Böhme darüber, wie hoch diese Kosten sein werden. Alle Infos zur Denkfabrik übrigens finden Sie unter denkfabrik.deutschlandradio.de. Am Telefon ist Wolfgang Rahn aus Kiel. Schönen guten Morgen, Herr Rahn.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Wie halten Sie es mit den steigenden Preisen?
Ja, ich habe ja angerufen, wobei es da in erster Linie um die Gaspreise geht, beziehungsweise um den Gasverbrauch. Wir haben ein Einfamilienhaus und damit ja eine eigene Gasheizung im Keller. Ich messe immer zum 15. meine Verbrauchswerte und habe zum 15. Juni festgestellt, dadurch, dass ich auf Sommer umgestellt habe, die Heizung erwärmt also nur das Brauchwasser, habe ich eine Reduktion beim Gasverbrauch von 90%. Sprich, ich hatte im gleichen Vorjahreszeitraum 72 Kubikmeter und habe jetzt nur noch 8 Kubikmeter. Das ist also im Grunde genommen ja eine deutliche Reduzierung. Das kann natürlich jeder Einzelne, der eine Heizung hat, so auch nachvollziehen. Ich meine auch, selbst die Vermieter in größeren Häusern können ihre Heizung umstellen, dass eben nur noch das Brauchwasser erwärmt wird und keine Energie mehr für die Heizungserwärmung geht.
Haben Sie das erstmalig gemacht, Herr Rahn, in diesem Jahr oder machen Sie das schon seit Jahren so, dass Sie es im Sommer runterstellen?
Nee, ich habe das sonst in den anderen Jahren nicht gemacht, weil ich habe neulich mit meinem Sohn drüber gesprochen, der sagte auch, ja, es ist ja im Sommer sowieso nicht so warm, die Heizung ist temperaturgesteuert, sprich, sie geht im Sommer sowieso nicht an. Es ist aber trotzdem nachts kälter und dann springt sie nachts zwischendurch an, was wiederum ja einen höheren Gasverbrauch nach sich zieht. Mhm. Also ich habe es so in den Vorjahren nicht bewusst gemacht, außer in Urlaubszeiten oder so.
Also würden Sie denn sagen, jetzt, was wir jetzt erleben, diese steigenden Preise und so, sind vielleicht möglicherweise auch eine Chance, wachsamer zu werden und zu denken, ach, guck mal, habe ich bisher nicht gemacht, mache ich aber jetzt.
Ja, natürlich. Das ist ja auch im Hinblick auf den Ukraine-Krieg und die problematische Gasversorgung, dass wir da doch etwas genauer drauf geguckt haben. Vorher, ich will nicht sagen, war es ja nicht so schlimm, aber es kam nicht ganz so sehr drauf an. Mhm. Jetzt gilt es ja für uns alle, dass wir den Gasverbrauch reduzieren. Herr Habeck hat ja gesagt, jedes kleine bisschen zählt.
Ja.
Und insofern kann jeder ein wenig dazu beitragen. Und das ist eben das, was wir für uns vorgesehen haben. Und wie gesagt, es wirkt.
Frau Loheide, was sagen Sie zum Vorschlag von Wolfgang Rahn?
Ja, also einmal kann ich nur bestätigen, dass tatsächlich es positiv ist, dass wir, glaube ich, jetzt alle ein bisschen mehr drauf gucken. Also nicht nur auf Gas und Heizung, sondern tatsächlich auch auf Strom. Also gucken, wo können wir möglicherweise auch mal was abstellen oder wo kann man auch Strom sparen. Also es gibt ja sowas wie Stromsparchecks und so etwas. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas ganz Positives, dass wir alle jetzt mehr drauf achten, wo verbrauchen wir und wie verbrauchen wir Energie und wo kann man das durchaus auch unterdrosseln. Also das würde ich durchaus sagen, ist ein positiver Effekt.
Drohen eigentlich immer Strom- und Gassperren, wenn die Rechnungen nicht mehr bezahlt werden können, Frau Loheide? Oder gibt es Fälle, wo dann auch die Gas- und Stromwerke sagen, nee, das können, oder wo dann auch die Diakonie kommt und sagt, Leute, das könnt ihr nicht machen?
Naja, das machen wir schon, dass wenn wir sehen, dass das droht, dass wir versuchen auch mit den Anbietern zu reden, dass eben keine Strom- und Gassperren umgesetzt werden. Aber das ist unter anderem natürlich eine Forderung und ein Vorschlag von uns, dass man da jetzt in der aktuellen Situation tatsächlich auch für sorgen muss, dass es keine Strom- und Gassperren geben darf. Ne? Also das muss jetzt eigentlich umgesetzt werden. Und dann müssen wir eben gucken, wie ist das dann mit der Übernahme der Energiekosten, gerade für alle, die sozusagen am Existenzminimum leben. Mhm. Also da brauchen wir jetzt schnelle Hilfen.
Herr Rahn, bei der Energie zu sparen, das ist das eine. Verkneifen Sie sich im Augenblick vielleicht auch andere Sachen? Jetzt haben gerade die Ferien begonnen, viele sind in Urlaubslaune. Sagen Sie auch diesmal nicht oder sagen Sie, naja, wir können es uns halt leisten?
Das sagen wir nicht. Wir sind Rentner und von daher ist die Feriensituation für uns nicht maßgeblich. Wir fahren so lieber dann, wenn...
wenn keiner unterwegs ist.
Genau. Abgesehen davon gibt es persönliche gesundheitliche Gründe, dass wir das einschränken müssen. Zusätzlich kommt natürlich noch Corona, dass wir uns doch etwas mehr zurückhalten. Da sind wir vielleicht etwas ängstlicher als andere.
Ich danke Ihnen sehr für diesen guten Tipp aus Kiel, Wolfgang Rahn. Wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Danke, wünsche ich auch.
Und wir gehen zu Bernhard Schletter in Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Also zum Beispiel sparen. Ich spare jetzt viel Sprit. Ich fahre selten Auto, nutze meistens öffentliche Verkehrsmittel, wenn ich nicht zu Fuß alles erreichen kann. Ist in Berlin auch ganz günstig, aber dafür muss ich mich eben auch beschimpfen lassen, weil mein Auto nutzlos herumsteht. Ne?
Das ist natürlich die Kehrseite, wenn man das Auto stehen lässt.
Und wer viel Auto fährt mit großen Spritfressern, der kriegt Geld hinterhergeworfen, nicht durch Steuernachlässe oder Tankrabatte und was es da alles gibt. Aber wer eben wirklich was für die Umwelt tut und wenig fahrt und natürlich auch sein Geldbeutel damit schon, ja. Der über den werden von ganz oben herab regelrechte Schmutzkübel ausgegossen.
Herr Schletter, haben Sie denn schon mal drüber nachgedacht, dass Sie das Auto wirklich langfristig abschaffen, dass Sie sagen, Mensch, das klappt so gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, da bleibe ich dabei?
Naja, ab und zu brauche ich es eben noch. Mhm. Und die Infrastruktur ist eben nicht, also mal eine gelegentliche Fernfahrt in Urlaub oder Verwandte besuchen, das klappt eben mit der Infrastruktur hinten und vorne nicht. Ja. Und manchmal größere Transporte nicht, manchmal zum Einkaufen muss ich es eben nicht.
Herr Böhme, wie sieht das aus in Bremen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Sind die so gut wie bei Herrn Schletter in Berlin, dass man leicht drauf umsteigen kann?
Ja, hier gibt es auch die kontroverse Debatte darum, Radverkehr fördern, öffentliche Verkehrsmittel auszubauen oder eben den Autoverkehr weiterhin auch zuzulassen. Gerade beim Thema Auto oder verkehrsarme Innenstadt ist das eine Kontroverse. Es gibt sicherlich einen sehr hohen Radanteil hier in Bremen. Das ist ja auch im Großstädtevergleich einer der höchsten. Wenn Sie sich das Mobilitätsverhalten der Menschen anschauen, dafür hat der ÖPNV prozentual gesehen eine gewisse geringere Bedeutung, vielleicht jetzt auch als in Berlin. Der Autoverkehr spielt aber auch hier nach wie vor eine sehr, sehr große Rolle. Mhm.
Herr Schletter, vielen Dank für Ihren Anruf aus Berlin und Uli Weyer wartet auf uns in Freiburg. Guten Morgen, Herr Weyer.
Ja, guten Morgen. Also zunächst mal zu dem Herrn, der gerade in der Leitung war, der gemeint hat, er könne auf sein Auto nicht verzichten, weil für manche Sachen es dann doch noch nötig wäre. Vielleicht mal der Tipp, sich umzugucken nach Carsharing-Angeboten, die es in Berlin mit Sicherheit auch reichlich gibt.
Schöner Tipp, also hat der Schletter bestimmt gehört. Danke.
Unter 10.000 Kilometer Fahrleistung sollte Carsharing auf jeden Fall deutlich günstiger sein, als ein eigenes Auto vorzuhalten. Und da gibt es für alle Möglichkeiten ein passendes Auto.
Ist in Freiburg wahrscheinlich auch sehr ausgeprägt. Ne?
Das ist in Freiburg auch sehr ausgeprägt, ja, allerdings. Jetzt zu mir selber. Also ich habe gar nicht erst einen Führerschein gemacht, aus ökologischen Gründen. Ich mache alles mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aber das auch nur sehr selten, also nur wenn es weiter weggeht. Das spart schon mal eine Menge Geld. Und ansonsten habe ich schon seit Jahren den Stromverbrauch immer weiter gedrosselt. Mhm. Ich wohne erst seit einem halben Jahr alleine, deswegen kann ich es jetzt nur hochrechnen, was ich im Jahr an Strom brauchen werde. Das sind ungefähr im Bereich von 350 Kilowattstunden Strom. Das ist in etwa ein Fünftel bis vielleicht noch etwas weniger dessen, was ein durchschnittlicher Ein-Personen-Haushalt braucht in Deutschland.
Wie viel ist das im Vergleich zu dem, was Sie vorher bezahlt haben, als Sie noch nicht alleine gelebt haben? Haben Sie das auch schon ausgerechnet?
Also ich habe vorher immer in WGs gewohnt und wir hatten zuletzt einen Verbrauch von rund 600 Kilowattstunden in einer Dreier-WG.
Ah ja.
Und davor war es eine 6er-WG, da waren es, glaube ich, 1500 Kilowattstunden, meine ich mich zu erinnern. Mhm. Also das war auch schon ein sehr, sehr niedriger Verbrauch.
Und wie drosseln Sie das, Strom- und Gasverbrauch?
Das ist eigentlich gar nicht so furchtbar schwierig. Also gut, es gibt natürlich ein paar Sachen, die es bei uns schlichtweg nicht gibt oder bei mir jetzt. Also ich habe zum Beispiel keinen Fernseher. Ich koche mit Gas. Das ist deutlich günstiger als mit Strom zu kochen. Ich achte sehr darauf, dass kein Licht brennt, wo es nicht nötig ist. Selbstverständlich habe ich überall LEDs drin. Mhm. Mein Kühlschrank ist nicht die, oder zumindest seit ich nicht mehr in der WG wohne oder dann auch in der kleinen Dreier-WG, hat uns ein ganz normaler kleiner Tischkühlschrank gereicht, ohne Gefrierfach. Der verbraucht 60 Kilowattstunden im Jahr. Und eine Kühl-Gefrier-Kombi, die in den meisten Haushalten und auch in Ein-Personen-Haushalten mittlerweile relativ üblich ist, braucht, also mindestens 150 Kilowattstunden in der Regel und wenn es ein etwas älteres Modell ist, noch deutlich mehr. Aber ich weiß gar nicht, wofür ich mehr brauchen soll, ja, weil mehr kann ich ja eh nicht essen.
Ja.
Und ein größerer Kühlschrank führt in der Regel nur dazu, dass mehr Geld in die Tonne wandert, also mehr Essen in die Tonne wandert.
Frau Lohheide, was Herr Weyer erzählt, sind ja alles Belege dafür, wie man seine Ansprüche reduzieren kann. Also kein Fernseher, kein teurer oder großer Kühlschrank. Sind auch das wieder Tipps, die Sie Menschen geben, mit denen Sie zu tun haben, dass Sie sagen, überleg mal, ob es jetzt der ganz große Bildschirm sein muss oder eben der Kühlschrank, mit dem man da auch noch Eis machen kann, diese Crash-Dinger?
Naja, also ich würde mal sagen, auch die meisten Menschen, mit denen wir es zu tun haben, können sich überhaupt nicht so einen Kühlschrank leisten. Da haben wir eher das Problem, dass die sich auch keine energiesparenden Elektrogeräte leisten können. Das heißt, wenn sie die beste Energieeffizienz haben, bei Kühlschränken zum Beispiel, dann sind das die teuersten. Das heißt, die Menschen haben oft alte Geräte, die wahnsinnig viel Strom gebrauchen. Ne? Und auch das, da hinzugucken, finde ich absolut wichtig und auch da zu unterstützen. Aber wir müssen sie einfach auch in die Lage versetzen, dass sie sich eben dann stromsparende Geräte leisten können. Und bei dem Fernseher ist das so ähnlich. Auch da gibt es ja die Energieeffizienzauszeichnung. Was man da sicherlich, man kann viel tun und kann auch darauf achten, dass man zum Beispiel Standby ausschaltet und solche Dinge. Aber jetzt konsequent da anzusetzen und zu sagen, ihr dürft euch das oder das nicht mehr leisten, das führt ja dazu, dass man den Menschen auch in gewisser Weise auch ihre Teilhabe am Leben, was sich andere leisten können, nicht mehr ermöglicht. Und da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Mhm. Also die Menschen müssen sich auch energiesparende Geräte leisten können. Also dahin zu gucken und dafür zu sorgen, das gucken wir und versuchen zu unterstützen. Aber jetzt konsequent zu sagen, ihr dürft dies oder das nicht mehr machen und keinen großen Kühlschrank und so weiter. Also da, finde ich, muss man eben auch den Menschen ermöglichen, genauso wie anderen Menschen zu leben.
Herr Weyer, ich danke Ihnen sehr für Ihre Beispiele und für Ihren Anruf aus Freiburg und würde gerne mit Maria Lohheide bei diesem Punkt Schulden bleiben. Also ich denke gerade darüber nach, wenn man sich eben keinen großen Fernseher oder nicht diesen Kühlschrank leisten kann, kann es ja sein, dass man sagt, okay, ich mache das auf Pump. Ich nehme jetzt Schulden auf, damit ich eben so einen energiesparenden Kühlschrank haben kann, der sich ja dann langfristig rentiert. Wer, Frau Lohheide, hat eigentlich Anspruch auf eine gemeinnützige Schuldnerberatung?
Ja, das ist ein großes Problem, weil das nämlich nicht alle Menschen haben. Ne? Das haben Menschen in Grundsicherungsbezug, aber zum Beispiel Studierende, Rentner, Rentnerinnen, Solo-Selbstständige, die gerade durch die Corona-Pandemie oft in Riesenkrisen gekommen sind, haben keinen Anspruch auf Schuldnerberatung. Deswegen fordern wir ja eben, dass wir sagen, alle Menschen müssen einen Rechtsanspruch auf Schuldnerberatung haben und es muss von diesen Schuldnerberatungsstellen auch genug geben. Das heißt, dass ich nicht ein halbes Jahr warten muss, bis ich da einen Termin kriege. So ist das im Moment. Wir merken einen deutlichen Anstieg. Wir haben gerade eine Umfrage gemacht bei unseren Schuldnerberatungsstellen, die eben auch berichtet haben, dass sie oft Menschen ablehnen müssen, weil sie keinen Anspruch auf diese Beratung haben, dass es lange Wartezeiten gibt und eben, dass viele, viele Menschen noch mittlerweile doch psychisch hochbelastet sind, die dort ankommen.
Mhm. Herr Böhme, was bedeutet es in unserer Gesellschaft, wenig Geld zu haben?
Das zentrale Schlagwort dazu hat eigentlich Frau Lohheide gerade schon genannt. Das ist Teilhabe. Das Thema Teilhabe, ja. Genau. Mhm. Der Begriff der Teilhabe, des Nicht-Dazugehörens, des sich Dinge nicht leisten Könnens, das ist, glaube ich, das zentrale Element. Nichtsdestotrotz gibt es auch darüber hinaus ganz, ganz viele Auswirkungen, beispielsweise im Zusammenhang von Armut und Gesundheit. Also es gibt einen ausgeprägten Zusammenhang von Einkommen und Gesundheit, was das Auftreten bestimmter Krankheitsbilder betrifft, bis hin eben am Ende auch zur Lebenserwartung, die zwischen den unteren Einkommensgruppen und den oberen Einkommensgruppen teilweise zwischen 7 und 8 Jahren variiert. Auch beim Thema Zustand der Wohnungen, auch da gibt es Unterschiede. Also wie viele Zimmer haben Sie, wie viele Quadratmeter, in welchem Zustand sind die Wohnungen, wo liegen denn die Wohnungen, sind die eher an Hauptverkehrsstraßen oder eher ruhig gelegen. Also das sind auch zentrale Auswirkungen von Armut und natürlich auch die Möglichkeiten, jetzt neben der Teilhabe auch gerade wenn man sich die Kinder nochmal ansieht, gibt es natürlich in Deutschland sehr, sehr starke Auswirkungen auf die Bildungschancen der Kinder.
Nämlich welche? Was beobachten Sie da?
Genau, das wird ja in verschiedensten Rankings, gerade diese Woche ist wieder der Bildungsbericht erschienen, der sagt, dass wir da eigentlich keinen Schritt vorangekommen sind. Seit der PISA-Studie in den 2000er Jahren gab es ja den PISA-Schock, weil es plötzlich hieß, die Chancengerechtigkeit im deutschen Bildungssystem ist katastrophal schlecht und Kinder aus bildungsferneren Haushalten, aus einkommensschwächeren Haushalten haben eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit, Abitur zu machen oder ein Studium aufzunehmen. Und das ist heute auch 20 Jahre danach immer noch so. Da hat sich leider nichts verbessert. Ich kann das an einem Beispiel deutlich machen. Ich habe gerade hier in Bremen wieder aktuelle Zahlen auch auf der Stadtteilebene mir nochmal angesehen. Da haben wir eben sozial benachteiligte Quartiere, in denen gut 10% der Kinder Abitur machen. Und dann haben wir sozial privilegierte Quartiere, in denen 90% der Kinder 2020 Abitur gemacht haben. Allein diese beiden Zahlen drücken das Dilemma beim Thema Armut und Bildung, finde ich, ganz gut aus.
Und gerade in Bremen ist die Armutsquote ja seit Jahren am höchsten. Woran liegt das?
Wenn Sie auf der Bundesländerebene schauen, ja. Wenn Sie sich die Großstädte zum Maßstab nehmen, sieht das ja ein bisschen anders aus. Dann gibt es eine ganze Reihe von Großstädten, die ähnliche Problemlagen haben. Im Teilhabeatlas, was so ein Ranking-Vergleich ist, gibt es gut 55 deutsche Großstädte, die zu diesen sogenannten strukturschwachen Großstädten zählen, die einen wirtschaftlichen Strukturwandel hinter sich haben, in denen es eben viele Menschen gibt, die vergleichsweise schlecht qualifiziert sind. Und wir haben eben diesen deutlichen Zusammenhang mittlerweile zwischen zwischen Qualifizierung und Einkommen. Und wenn sie eben viele Menschen haben, die geringe Qualifikationen haben, erreichen die eben in der Regel dann auch nur geringe Einkommen und sind dann eben sehr häufig armutsgefährdet.
Mhm. Jana Pischang ruft uns an aus Dresden. Guten Morgen, Frau Pischang.
Guten Morgen.
Wie geht's Ihnen im Augenblick?
Ja, also ich bin alleinerziehend mit 3 Kindern und wir machen eigentlich fast überall Abstriche in jedem Lebensbereich, wo wir uns vor Corona noch wirklich gesund ernährt hatten, muss ich jetzt sogar bei Lebensmitteln Abstriche machen. Aber das Hauptanliegen, weswegen ich heute anrufe, ist vor allen Dingen das Wohngeld. Weil es immer wieder gesagt wird, ja, dann kann man ja Wohngeld beantragen und es gibt ja die Hilfen und niemand weiß es. Und ja, das gibt es, aber ich habe meinen letzten Wohngeldbescheid 10 Monate gewartet.
Wahnsinn.
Und ja, und als ich den dann endlich hatte, konnte man Bildung und Teilhabe beantragen. Die Bildung und Teilhabe ist für mich vor allen Dingen wichtig für das Essengeld und den Hort-Elternbeitrag, das sind 140 Euro im Monat für jedes Kind. Und das dauert dann wieder 3 Monate, sodass man dann am Ende auf 13 Monate kommt und dann schon wieder neu beantragen muss. So, also es besteht eigentlich alles immer nur aus Borgen, wieder zurückzahlen, gucken, was man noch sparen kann, aber eigentlich gibt es gar nichts mehr zu sparen. Und jetzt nach Corona ist es eigentlich noch schlimmer, weil mein Lohn ist der gleiche geblieben, aber die Lebenserhaltungskosten haben sich fast verdoppelt.
Da wird man mürbe.
Ja, sehr, weil ich arbeite ja fast schon 10 Stunden. Also ich bin selbstständig und habe noch einen Angestelltenjob. Und ich weiß gar nicht, wo man noch mehr arbeiten sollte, um das alles zu finanzieren. Also ich finde, die Probleme liegen eigentlich ganz woanders. Die liegen an diesen unglaublich langsam arbeitenden Behörden. Ja. Es ist unglaublich aufwendig, so einen Antrag zu stellen, was die dann alles verlangen. Das müsste eigentlich viel schneller und kürzer geregelt sein. Ich stelle ja den Wohngeldantrag, weil ich mich in finanzieller Not befinde und nicht, weil ich irgendwie aufstocken möchte. Mhm. Und wenn das dann so lange dauert, ja.
Frau Loheide, das ist ja genau das, was Sie eben auch angesprochen haben und was Sie ja auch seit Jahrzehnten erleben, dass es einfach so schneckenlangsam geht. Jetzt werden alle aufschreien, die in der Bürokratie arbeiten oder in solchen Büros arbeiten, sagen, ja, wir hatten aber auch Corona und wir sind ständig unterbesetzt. Gibt es irgendeine Möglichkeit, mal zu überlegen, dass man vielleicht von den 10 Formularen 8 weglässt und es verschlankt und dann Tempo in die Sache bringt?
Also erstmal Hut ab, Frau Pischonk, dass Sie sich da so durcharbeiten und sich diesem Wust an Anträgen, Sie haben das Bildungs- und Teilhabepaket auch angesprochen, dass Sie sich dem so widmen. Das ist schon eine Situation, wo viele verzweifeln, die gar keinen Antrag stellen. Die aufgeben. Und das heißt, wir haben da auch viele Menschen, die hätten eigentlich Anspruch auf Leistungen, aber bekommen sie nicht, weil sie alleine schon aufgeben, diese Anträge zu stellen. Ja. Bei dem Wohngeld ist es so, dass wir das so sehen, das Wohngeld wird man immer sozusagen extra beantragen müssen, weil einfach die Wohnkosten in Dresden anders sind als in München oder eben auf dem Land ganz andere sind wie in den Städten. Also das wird man immer wohl auch gesondert beantragen müssen.
Aber warum muss das 10 Monate dauern?
Genau, also das hören wir immer wieder. Auch da wäre meine Empfehlung, sich Unterstützung zu holen, auch bei unseren Sozialberatungsstellen, dass die sozusagen versuchen, dann auch noch mal stärker auch Druck zu machen auf den Ämtern. Es dauert nicht überall 10 Monate, aber ganz oft eben. Bei den anderen Leistungen, wenn ich das noch sagen darf, das sehen wir seit Jahren mit großer Sorge, dass es im Prinzip gerade für Familien gibt es 125 verschiedene Leistungen. Wer da überhaupt noch durchblickt, kein Mensch. Das ist das, wo wir seit Jahren gesagt haben, wir brauchen eine Kindergrundsicherung, das heißt, wo alles sozusagen zusammenfließt, dass man nicht ständig Anträge stellen muss. Dazu gehört aber auch, dass zum Beispiel das Essensgeld, dass kein Essensgeld mehr gezahlt werden muss, sondern dass man das Essen in der Schule oder in der Kita dann tatsächlich auch kostenlos ist, ne, dass man nicht auch dafür noch einen Antrag stellen muss. Also wir brauchen 2 Dinge. Wir brauchen eine vernünftige Kindergrundsicherung, die das Existenzminimum gut abdecken und wir brauchen eine Infrastruktur, die gerade sozusagen Familien entlasten.
Es gibt das erklärte Ziel der Ampel, soweit ich informiert bin, eine Kindergrundsicherung einzuführen, richtig, Frau Loheide?
Das ist eines der wichtigen Vorhaben in dieser Legislaturperiode. Ehrlich gesagt sehen wir mit Sorge die gesamten Ausgaben hier bei uns im Bundeshaushalt und dass möglicherweise es nicht mehr zu wirklich grundlegenden Schritten hin zu einer Kindergrundsicherung kommt. Mhm. Wir setzen uns dafür ein, dass das auf jeden Fall, und haben jede Menge Vorschläge gemacht, es ist nicht so, dass es nicht Konzepte gibt oder Vorschläge, wie die aussehen könnte, ein bisschen zu Höhe. Aber es muss eben auch umgesetzt werden.
Frau Pischang, nun haben Sie gesagt, Sie waren bei den Sozialberatungsstellen. Was haben Sie denn da erlebt?
Naja, ich konnte mir sozusagen nichts Neues geben. Sie sind genauso überfordert, überlastet. Ich kann auch jeden im Amt verstehen, die sitzen auch nur von früh bis abends und bearbeiten die Anträge. Und die sind ja nun viel geworden. Jetzt aber meine Frage zur Grundsicherung. Ich habe jetzt wieder gelesen, dass das aus dem Haushalt gestrichen wurde. Weil das, ich verfolge das schon die ganze Zeit, auch mit diesem Grundeinkommenverein, den es da gibt. Da gab es ja auch Petitionen, die wurden abgelehnt und die Kindergrundsicherung wurde jetzt von SPD und FDP ja wieder gestrichen. Und das macht mich eigentlich wütend, weil ich glaube, das wäre die Lösung wenigstens jetzt für die nächsten 3 bis 5 Jahre, um uns alle wieder aus diesem Corona-Loch zu holen.
Und genau das, Frau Loheide, fordert die Diakonie Deutschland, jetzt eine Grundsicherung einzuführen, weil auch immer diese neuen Einmalzahlungen nicht ausreichen. Ne? Mhm.
Also Frau Bischock, wir haben das auch gesehen, dass im Haushalt für 2023 keine Gelder für die Kindergrundsicherung eingestellt worden sind. Dazu habe ich sogar eine Pressemeldung rausgegeben. Ich sag mal, das eine ist, wir haben natürlich noch kein sozusagen Konzept, wie es überhaupt aussehen kann. Was natürlich auch schon einen positiven Effekt hätte, wenn man all die Leistungen, die es gibt, die viele nicht beantragen, weil sie es nicht wissen, wenn man die alle bündelt in einer Kindergrundsicherung, dann hätte man und würde man tatsächlich auch natürlich Bürokratiekosten einsparen. Was wir aber auch sagen, und das gilt übrigens auch für das Wohngeld, wir müssen diese ganzen Antragsverfahren einfacher machen. Das heißt eigentlich, die Kindergrundsicherung müsste automatisch gezahlt werden, nicht nochmal mit zig Anträgen. Und auch beim Wohngeld können wir uns einiges vorstellen, was das ganze Verfahren einfacher und bürokratieärmer machen würde. Auch da haben wir einen Wahnsinns-Nachholbedarf bei uns.
Aber an wem scheitert das? Das ist ja jetzt nicht neu, dass Sie sowas überlegen, dass Sie solche Konzepte einreichen, dass Sie sowas fordern. Wer sagt denn da, nö, machen wir mal so, wie wir immer gemacht haben? Also gibt es das?
Das würde ich mal jetzt so nicht so sagen. Das Erste ist eben, dass man eine gesetzliche Grundlage schaffen muss, ne, dass das überhaupt möglich ist. Da geht es natürlich auch um Datensicherheit und. Ne. Das heißt, man muss erstmal eine gesetzliche Grundlage schaffen, dass das möglich ist, unkompliziert und eben auch online. Da sind wir auch in Deutschland weit zurück. Das ist in anderen Ländern schon viel, viel besser möglich, alles automatisch und online auch zu beantragen. Und dann haben wir natürlich die ganz vielen Ämter, die jeweils für sich natürlich diesen Prozess auch nachvollziehen müssen und das sehr schnell integrieren müssen. Das heißt, wir haben 2 Hürden. Wir brauchen einmal die Grundlagen, die gesetzlichen Grundlagen, dass das möglich ist. Und dann natürlich die Umsetzung in jedem einzelnen Wohnungsamt.
Frau Pischang, man kann Ihnen nur wünschen, dass Sie durchhalten. Es ist wirklich enorm. Ich finde es auch enorm, was Sie da leisten. Frau Loheide, haben Sie noch einen Tipp, an wen sich Frau Pischang noch wenden kann als Unterstützer? Vor allen Dingen für die 3 Kinder auch?
Ja, so wie ich Sie verstanden habe oder jetzt gehört habe, Frau Pischang, haben Sie sozusagen alles schon abgegrast und kennen eigentlich alle Möglichkeiten, nochmal sich Unterstützung auch zu holen oder eben auch nochmal Vergünstigungen. Da scheinen Sie schon sehr fit zu sein. Ja. Und da kann ich tatsächlich sagen, durchhalten und auch immer wieder, auch wenn es Wartezeiten bedeutet, sich, wenn Sie Unterstützung brauchen, bei den Sozialberatungsstellen zu melden, einen Termin zu machen und ihre Anliegen und ihre auch die Unterstützung sozusagen dann in Anspruch nehmen.
Ja, das wäre schön. Darf ich noch ein Abschlusswort sagen?
Gerne.
Es wäre aber sehr schön, wenn sich dann doch irgendwann etwas ändert, weil das kann ja nun auf Dauer durchhalten kein Lebenssinn sein. Ne? Es geht mir und vielen anderen Mamas und alleinerziehenden Papas ganz genauso. Von einem Gehalt kann man nicht leben. Und der zweite Job ist dann Anträge stellen und auf Beratungsstellen gehen. Das kann es irgendwie nicht sein, wenn man doch so viel arbeitet und außerdem drei tolle Kinder großzieht, die ja später hier auch die Wirtschaft kreativ gestalten sollen. Ne? Die genauso ein Recht haben, in Urlaub zu fahren und ja, jeder ein Handy zu haben, was eigentlich, oder Fremdsprachenunterricht in der Woche, ne, das Musikunterricht, was man mit Bildungsteilhabe niemals bezahlen kann, die eigentlich genauso ein Recht drauf haben. Es wäre schön, wenn, ich fühle mich manchmal etwas alleingelassen von dieser Regierung, die in der Wahl immer ganz viele Versprechen haben und dann bleibt alles dabei und ich muss durchhalten. Und das finde ich halt schade. Na, wir vergeben uns damit viele Chancen.
Sagt Jana Pischang, die uns angerufen hat aus Dresden. Danke für den Anruf, Frau Pischang. Danke für den Appell und viel Glück. Und für die Mail hat sich Frank-Reginald Wolf aus dem Harz entschieden und schreibt, wir werden wohl zukünftig mit Strom kochen müssen, da wir uns das Flaschengas nicht mehr leisten können. Eine Gasfüllung kostete vor der Krise 19 Euro und jetzt mit einer dubiosen Bereitstellungsgebühr von 15 Euro zusammen 50 Euro. Je weniger ich brauche, umso reicher werde ich, sagte einst ein weiser Philosoph, schreibt Frank-Reginald Wolf. Aber das funktioniert nur auf Freiwilligkeit, nicht weil man es muss. Oder wie sehen Sie das? René Böhme, wie sehen Sie das?
Das Zitat bestätigt mich letztendlich in der Einschätzung, dass ich davon ausgehe, dass auch diese Krise, ähnlich wie es die Corona-Krise getan hat, die soziale Spaltung in Deutschland verschärfen wird. Weil eben genau diejenigen, die jetzt freiwillig überlegen, zum Beispiel das Beispiel Herr Rahnfohlen, der sagt, ach, eigentlich habe ich früher nie darauf geguckt, wie viel Gas eigentlich meine Heizung im Sommer verbraucht. Jetzt hat er da noch Reserven gefunden. Völlig freiwillig. Und auch die anderen Beispiele am Anfang, das waren alles Beispiele, wo man sagen kann, ja, da sind Menschen in der Lage, noch mal ein bisschen genauer hinzusehen und freiwillig die Reserven zu finden. Und dann werden sie auch nach dieser Krise letztendlich davon profitieren, dass dauerhaft ihr Energieverbrauch günstiger ist. Oder die Menschen, die jetzt überlegen, in Solarthermie auf ihrem Haus zu investieren, neue Energieträger sozusagen aufzusuchen oder beim Kfz umzusteigen auf ein Elektroauto. Das erfordert natürlich alles finanzielle Reserven, um da investieren zu können. Und auf der anderen Seite haben wir die Menschen, die schon bislang am unteren Rand der Einkommenspyramide sich befinden und die, wie es ja auch Frau Pischang vorhin gesagt hat, einfach nicht mehr wissen, wo sie noch sparen sollen, weil sie eben schon dadurch, dass sie so über Jahre hinweg mit so wenig Ressourcen auskommen mussten, im Niedriglohnsektor tätig sind, möglicherweise auch unterhalb der Armutsschwelle viele Jahre lang leben, da sind auch gar keine Reserven, um da jetzt noch was einzusparen, das ist das eine. Und zum anderen sind da eben auch nicht die Möglichkeiten, um, wie es Frau Lohheide vorhin auch gesagt hat, jetzt bei den energiesparenden Geräten einfach nochmal ein kostengünstigeres Gerät, was weniger verbraucht, da rein zu investieren. Da bestehen dann einfach nicht die Möglichkeiten. Und das drückt dieses Zitat von Herrn Reginald Wolf ganz gut aus. Ja, diejenigen, die das jetzt freiwillig machen, die werden auch langfristig dafür profitieren, während die anderen gar nicht die Möglichkeit haben, da noch weiter zu sparen.
Deshalb haben Sie vorhin auch schon gesagt, wir brauchen mehr Sensibilität für die Menschen im Niedriglohnsektor und haben nochmal vorgerechnet, dass der Regelsatz aktuell bei 449 Euro liegt und dass viel Kaufkraft durch die Inflation verloren geht. Wie hoch müsste denn jetzt aufgestockt werden, damit es einigermaßen auszuhalten ist?
Das ist ja eine seit es die Regelsätze gibt, seit 2005 kontroverse Debatte darum, wie hoch müssen die Regelsätze sein. Es gibt mal eine Studie der Universität Chemnitz, die zitiere ich gerne mal in meiner Lehrveranstaltung, da haben zwei Professorinnen ausgerechnet, dass man nur 121 Euro im Monat bräuchte. Die sind dann damals böse verhauen worden in der Presse für so eine etwas populistische Berechnung. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Verbände, die seit Jahren richtigerweise darauf hinweisen, dass die Regelsätze zu knapp bemessen sind. Da braucht man sich nur einzelne Positionen anzusehen. Beispielsweise beim Thema Nahrungsmittel. Wenn man das runterrechnet auf den Tag, sind das 5 Euro pro Tag. Das ist vergleichsweise gering und da müsste man sicherlich deutlich nach oben gehen, um eben dann auch ein angemessenes Leben zu ermöglichen. Ein beliebter Posten, den ich immer gern hinweise, ist der Bereich Bildung. da sind 1,62 Euro im Regelsatz drin. Bei den Kindern ist es dann sogar unter einem Euro. Das muss man sich mal vor Augen führen. Für diesen Bereich, für diesen wichtigen Bereich Bildung gibt es bei den Kindern unter einen Euro, bei den Erwachsenen 1,60 Euro. Das sind doch alles letztendlich symbolische Posten. Auch bei Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen sind es 11 Euro im Monat. Das ist alles letztendlich nicht bedarfsgerecht und da muss man, das muss aber natürlich mit dem Lohnabstandsgebot, was natürlich in Deutschland ein wichtiges Prinzip ist, irgendwie harmonisiert werden. Deswegen meinte ich vorhin, man muss zum einen an den Einkommen im Niedriglohnsektor ran, dass man das erhöht und dann kann man parallel dazu eben auch die Regelsätze erhöhen. Und ja, vielleicht ein letzter Gedanke, der passt nämlich nochmal ganz gut dazu, weil das auch das Thema Kindergrundsicherung von vorhin nochmal aufgreift. Bei den Kindern ist es ja so, dass das Kindergeld derzeit den Menschen im Arbeitslosengeld II-Bezug wird angerechnet. Sie haben also de facto 0 Euro Kindergeld. Bei den Menschen im mittleren Einkommenssegment sind es dann die 219 Euro pro Kind und bei den Menschen, die den Steuerfreibetrag für die Kinder benutzen, sind es am Ende bis zu 300 Euro, die der Staat pro Kind gewährt. Das heißt, da haben wir schon mal die Ungerechtigkeit drin, dass je weniger eine Familie hat, desto weniger Geld ist dem Staat das Kind wert. Und hier genau würde die Kindergrundsicherung richtigerweise ansetzen und das umzudrehen und zu sagen, dort, wo die Bedürftigkeit groß ist, da muss doch die Möglichkeit geschaffen werden, Familien ganz konkret mit eben einer Kindergrundsicherung zu unterstützen. Und je wohlhabender die Familien sind, desto weniger muss der Staat am Ende dort auch für das Kind dazugeben, weil das wird bei der Kindergrundsicherung, bei den meisten Modellen wird das ja mit der Einkommenssteuer verrechnet, sodass je wohlhabender ein Haushalt ist, desto weniger hat er von der Kindergrundsicherung und je ärmer ein Haushalt ist, desto mehr hat er von der Kindergrundsicherung.
Sibylle Afgerinos ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ja, das bewegt mich jetzt sehr. Ich habe ein Thema mitgebracht, aber das, was die Frau am Telefon sagte über ihr reales Leben, das kenne ich aus meinem Umfeld auch, obwohl ich selber gut verdient bin. Und ich muss sagen, die Entfremdung zwischen politischen Ebenen und dem realen Leben ist so groß und hat so viel Sprengkraft mittlerweile, dass ich das wirklich beängstigend finde, dass ich das teilweise schon dumm finde, dass die Politik sich immer mehr entfernt sozusagen von den realen Verhältnissen der Menschen. Das berührt mich sehr und das beschämt mich auch sehr für dieses Land, wo ich denke, wenn Kinder sozusagen in Armut groß werden und mit diesem Gefühl von Scham kein Geld zu haben, ist das keine Grundlage für einen demokratischen Staat. Das erstmal vorweg. Also das finde ich wirklich dumm. Also es ist politisch wirklich dumm, so zu handeln. Und es ist sozusagen das Thema der Machtverschiebung. Ich bin so ein bisschen mit den Bürgerräten beschäftigt, politisch, dass Bürgerinnen und Bürger viel mehr sozusagen an Entscheidungsprozessen teilhaben. Ich denke, das ist eine gute Bewegung, ja, die es braucht, um solche Themen wie jetzt, ja, reale Probleme, die Menschen haben, viel, viel mehr auch in Entscheidungen von Bürgerinnen und Bürgern zu legen. Das andere ist das Sparthema. Es gab schon vor 15 Jahren eine Bewegung, wo es darum ging, dass das Erdöl langsam dem Ende zugehen wird. Ja, da hat die Zivilgesellschaft gesagt, Mensch, guckt alle dahin und wir tun was. Da gibt es die große Transition Town Bewegung, nannte die sich. Es gibt es immer noch, also die Städte in Veränderung, die gesagt haben, wie leben wir denn, wenn wir kein Erdöl mehr haben? Und das ist eine sehr, sehr interessante Bewegung, weil die auf kommunaler Ebene und auf Nachbarschaftsebene das versucht haben umzusetzen, wie leben wir ohne Erdöl? Und die haben auch große Beratungsnachbarschaften gegründet, um Energie zu sparen. Also die sind sozusagen, haben dieses Thema Einsamkeit und jeder sitzt alleine mit dem Thema und den Sorgen in der Nachbarschaft umgesetzt und sind dann zu den Menschen gegangen, haben sich getroffen, haben ganz konkret vor Ort geguckt, was kannst du tun, ja, auf dieser Ebene und den politischen Raum nicht außen vor lassen, weil darum geht es eigentlich.
Was war denn, Frau Afgerinos, das Konzept von Transition Town? Also was statt Erdöl? Also hatten die auch schon eine Idee, wie man es ersetzen kann? Welche Alternativen es gibt?
Ja, es ging schon sozusagen um den ganzen Ausbau von regenerativen Energien, aber eben auch kommunale Energieversorgung. Also wenn ich mir überlege, wir haben im Haus, hier im ganzen Bezirk, wo ich lebe, haben fast alle Gasetagenheizungen. Also kluge Gedanken zu machen, wie können wir Heizkraftwerke und regionale Versorgung der Energie schaffen, wo Menschen wirklich vor Ort wissen, die Menschen wissen, wie sie sparen können. Mhm. Die sind nicht doof, wir sind alle nicht doof. Mhm. Also es wird auch immer so ein Misstrauen kommuniziert, dass wir alle zu dumm wären und wir müssten nur aufgeklärt werden. Und Menschen sind, gerade die, die wenig Geld haben, sind so erfinderisch, müssen es sein, mhm, und waren es schon immer. Also mehr Vertrauen in die Menschen, und ich meine, das ist ein großer Machtkampf, der jetzt mit dem Geld losgebrochen ist wieder. Ich habe Börsenberichte gestern gesehen, es ist enorm. Also wer daran verdient an allem, und das ist eine Schande, es ist wirklich, wirklich zum Haare raufen.
Machen Sie es denn ganz konkret bei sich in Berlin im Kiez so, dass Sie sagen, ich weiß nicht, ob Sie jetzt Mieterin sind oder ob Ihnen das Haus gehört, in dem Sie da leben, mit anderen?
Mieterin.
Ah, okay. Dass Mieterin. Man sich dann mit den Mieterinnen und Mietern zusammenschließt und sagt, so, jetzt gehen wir alle mal zum Vermieter und bringen die Idee ein, Blockheizkraftwerk für das ganze Haus, und wir beteiligen uns dran. Also ist sowas im Machen, oder sind da alle noch, also in der Theorie weiß man es, dass es besser wäre oder dass es ganz gut wäre, aber man kommt noch nicht so recht zusammen?
Wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Wir hatten auch große Krisen unter Corona hier im Haus, aber alle versuchen beieinander zu bleiben und alle haben aber enorme Sorgen. Und viele radikalisieren sich politisch, weil das einfach das Thema der Machtlosigkeit, der Ohnmacht einfach ist und der wirklich nicht ernst genommen werden. Und das ist ein Sprengstoff. Das ist wirklich, wirklich heftig, heftig, muss ich sagen.
Und das, Herr Böhme, gefährdet natürlich auch wieder den Zusammenhalt in so einer Gesellschaft. Also, dass man dann so radikal wird, dass man sagt, verdammt nochmal, seit Jahrzehnten fordern wir das, also so wie Frau Lohheide sich da seit Jahrzehnten rum bemüht, die Bürokratie zu verschlanken, dass man irgendwann sagt, wenn es jetzt überhaupt nicht weitergeht, trotz all unserer freundlichen Forderungen, dann hauen wir hier rein. Besteht die Gefahr?
Die Gefahr besteht. Das ist sozusagen die Mischung aus zum einen dieser sozialen Spaltung, die sich zunehmend verschärft, die eben die Gefahr mit sich bringt, dass auch der soziale Zusammenhalt letztendlich leidet, weil die Menschen eigentlich gar nicht mehr so richtig wissen, welche Problemlagen haben eigentlich andere Menschen. Hat auch viel damit zu tun, dass wir zunehmend uns nur noch in unseren Blasen bewegen, also mit Menschen, die eigentlich in einer ähnlichen Lage sind und gar keine Verständnis dann auch mehr haben für die Situation anderer Menschen. Mhm. Und dazu kommt dann eben das, wenn man das Gefühl hat, man setzt sich eigentlich für ein Thema ein und findet das Thema total wichtig, aber man merkt, es kommt irgendwie keinen Schritt voran. Das ist dann, was ja auch gerade geschildert wurde, dieser Begriff der Ohnmacht. Mhm. Und diese Kombination aus beidem ist, finde ich, schon ganz gefährlich.
Frau Aufgerinus, Sie haben gesagt, die Politik bewegt sich weit weg von den Bürgern. Gegenbeispiel, also mit Blick aufs Energiesparen kommen ja jetzt Vorschläge, zum Beispiel aus der CDU, dass Bund, Länder und Kommunen jetzt so einen gemeinsamen Kraftakt unternehmen sollen und bei öffentlichen Gebäuden strikt sparen sollen. Also beim Kühlen, beim Heizen, beim Beleuchten. Da könnte man doch jetzt sagen, ja okay, die haben jetzt mal auch die Idee, als Vorbild zu funktionieren in so einer Stadt, in so einer Kommune. Und da käme ja auch schon was zusammen, wenn man spart beim Kühlen, beim Heizen und beim Beleuchten. Da gehen Sie auch mit.
Ja, das finde ich so ein bisschen lustig, ehrlich gesagt. Ich habe mich viel mit dem Bundestag beschäftigt, welche Ausgaben im Bundestag stattfinden. Das ist auch beschämend. Diese Autos, die gefahren werden, die kriegen Zuschüsse für die Kantine, haben sozusagen ein Essen gehabt, jahrelang, was billiger war als an der Uni für die Studenten. Also dieses Sparpotenzial, also als Volksvertretung beispielhaft zu sein, ist schon ein bisschen beschämend, ja. Und natürlich sind es große Einsparmöglichkeiten in der Industrie, aber wer verdient? Also wir sollen alle sparen, was ja richtig grundsätzlich Haushalten, also wenn man Wirtschaft als Haushalten wirklich begreift wieder, ja. Ja, das ist ja das Normale, was alle können. Aber wenn man die Gewinne sieht, also wir werden auch ein bisschen verdummt, ja. Wir werden sozusagen beschäftigt mit so vielen Dingen der Not, und andere kassieren ab. Also da braucht es politisch wie die Finanzwende zum Beispiel, die das auch wirklich immer wieder thematisiert. Aber es ist ein Thema des Machtkampfes immer wieder und im Positiven, ja, Macht im Positiven. Also die Macht der vielen Menschen zu stärken, dass sie die Interessen vertreten können. Das fehlt ja sozusagen in der Weiterentwicklung dieses demokratischen, hoffentlich weiterhin demokratischen Prinzips, ja. Aber es ist wirklich heftig. Also ich muss sagen, also es macht mir wirklich große Sorgen.
Ich danke Ihnen sehr, dass Sie diese Sorgen mit uns geteilt haben. Danke Ihnen vor allen Dingen aber auch für diese Bewegung, von der Sie erzählt haben, Transition Town. Da kann man sich wahrscheinlich auch nochmal eine Menge von abgucken. Dankeschön, Sibylle Avgerinos aus Berlin. Zwei Tipps per Mail von unseren Hörern. Hans Wulff hat eine Idee zum Stichwort Leuchtreklame. Durch das bundesweite Abschalten der Leuchtreklamen ab zum Beispiel 22 Uhr würde eine massive Energieeinsparung ermöglicht werden. Und Birgit schreibt, ich habe seit einiger Zeit aufgehört, mich täglich zu duschen und wasche mich stattdessen. Das ist nur einer der Punkte, bei denen ich spare. Was ich auf jeden Fall machen werde, ich werde den Energiekostenzuschuss spenden oder an einen bedürftigen Menschen weitergeben. Vielleicht könnten das noch andere Menschen machen. Danke dafür. Und wir gehen zu Juliane Renner in Ottweiler im Saarland. Guten Morgen, Frau Renner.
Guten Morgen, Julia Renner. Entschuldigung, nicht Juliane.
Ah, Julia.
Ja, kein Problem. Mhm. Ja. Hallo. Ich wollte Bezug nehmen jetzt auf einen Hörerbeitrag, der jetzt schon ein bisschen zurückliegt in der Sendung. Es ging um die Anträge eigentlich.
Frau Pischang aus Dresden hatte davon erzählt.
Genau, richtig, ja. Ich fand das sehr beeindruckend.
Ja.
Die Hartnäckigkeit, die dahinter steckt, denn ich bin Lehrerin an einer Schule hier im Saarland und man trifft hier immer wieder auf Probleme, eben die geschildert wurden. Und für bedürftige Familien ist dann natürlich das Thema Sparen zweitrangig. Ja. Die müssen irgendwie gucken, dass das mit dem Essen, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, an einer Schule überhaupt klappt. Ne? Und das ist sehr schwierig und die Kindergrundsicherung wäre da mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung. Das dürfte eigentlich kein Problem sein, dass ein Kind am Mittagessen teilnimmt. Aber wenn das mit den Anträgen nicht klappt, ist das halt einfach mit Sicherheit schwierig für einige Familien. Und manche schaffen das dann auch gar nicht, diesen Prozess zu durchlaufen. Und dann ist natürlich das Thema Sparen, wie kann ich überhaupt Energiekosten sparen, zweitrangig. Man muss gucken, dass man dann irgendwie seinen Lebensunterhalt oder sein Leben gemeistert kriegt und hat noch mit diversen Problemen dann zu kämpfen. Das dürfte eigentlich nicht so sein.
Und die Eltern, die Sie so erleben, haben oder zum Teil erleben, haben dann eben auch große Probleme und Schwierigkeiten bei der Beantragung von zum Beispiel Essensgeld oder von zum Beispiel Wohngeld oder?
Ja, die eben auch. Also ich war eben ganz überrascht, als ich gehört habe, es gibt 125 verschiedene Leistungen.
Ja.
Und genau das ist, glaube ich, die Problematik. Ne? Also ich rufe dann auch mal bei Ämtern an oder so und dann fragt man nach und dann hängt es irgendwie da und dort und das eine Amt weiß dann mein Eindruck nicht, was das andere irgendwie wo macht. Und also das ist irgendwie, müsste das deutlich vereinfacht werden, ne? Damit man da nicht diese bürokratischen Hürden hat. Also bei so einem Thema wie Essen. Ja? Also
das ist ja beeindruckend, Frau Renner, dass Sie als Lehrerin sich dann auch einschalten. Also ich finde das immer ganz toll, wie engagiert Lehrerinnen und Lehrer manchmal sind in diesem Land oder vielleicht auch oft sind. Haben Sie eigentlich das Gefühl, dass nach Corona da noch mal mehr Sprengkraft drin ist, also dass es sich verschlimmert hat in einigen Familien und dass die Situation für Kinder drängender geworden ist?
Das kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Also ich glaube einfach, dass Unterstützungsangebote wichtig wären, wie Frau Lohheide das eben beschrieben hat. Familien dürften da nicht so alleine sein in dieser im Thema Antrag stellen und wie kann ich Hilfe bekommen und wie kann das vielleicht irgendwie zügiger ablaufen. Ich glaube, das würde vieles vereinfachen. Also unbedingt mehr Sprengkraft würde ich nicht sagen, aber das kommt, glaube ich, auf die Familien dann auch an. Ja.
Frau Lohheide.
Ja, also erstmal finde ich das schön, dass Sie das so angesprochen haben, Frau Remmer. Und genau das sehen wir ja auch, dass die Familien, dass die auch nicht zugeben möchten, dass sie möglicherweise mit dem Geld nicht zurechtkommen und auch einen Antrag stellen müssen, damit überhaupt ihr Kind in der Schule was zum Mittagessen bekommt. Und das gehört dringend abgeschafft. Also was mich oft betrübt, ist tatsächlich, dass die Familien sich nicht trauen. Und da haben Sie sicherlich eine ganz wichtige Rolle, dass Sie auch die Familien ermuntern zu sagen, wo liegt das Problem, können wir helfen, können wir alle zusammen helfen. Dass zunächst, jetzt haben wir doch die Situation, dass Anträge gestellt werden müssen. Das muss ganz dringend abgeschafft werden. Dann nochmal zu gucken, was Sie vor Ort vielleicht da erreichen können, dass das jetzt sozusagen schon Schritt nach vorne geht, dass die Kinder dann mitessen können ohne einen Antrag, aber dass sie auch ein Klima schaffen, wo es Familien erleichtert wird zu sagen, das kann ich mir nicht leisten. oder da komme ich nicht mit zurecht und ich habe nicht genug Geld, ich kann meinem Kind das nicht kaufen. Alles vermeiden, was in der Schule zusätzlich mit Beiträgen für Geschenke oder andere Dinge notwendig ist, dass man an sich erstmal einmal natürlich gewisserweise sensibel wird, aber zum anderen tatsächlich auch diese Familien ermuntern, sich wirklich auch zu Wort zu melden. Das hätte ich gerne eben auch noch Frau Gerinos mit auf den Weg gegeben und auch dazu gesagt, was notwendig ist, ist tatsächlich, dass die Menschen sich selber zu Wort melden. Sie müssen sozusagen und sich zusammentun und sich nicht schämen, sondern da können sie nichts dafür, dass die Inflation jetzt so in die Decke geht und dass sozusagen sie in diese prekäre Situation kommen. Was wir mittlerweile machen, und das war ja eben auch Ihr Beitrag, dass die Politik gar nicht mehr weiß genau, in welcher Situation die Menschen sind. Wir unterstützen tatsächlich armutsbetroffene Menschen, dass sie selber sozusagen ihre Stimme erheben. Wenn wir mit Politik reden, dann begleiten uns armutsbetroffene Menschen und wir sind nicht die, die am meisten reden, sondern lassen diese Menschen reden.
Sagen Sie mal ein Beispiel dafür, das finde ich interessant. Also Sie gehen zu einem Abgeordneten in Ihrer Kommune und nehmen eine Familie mit oder nehmen einen Hartz-IV-Empfänger mit oder wer begleitet Sie da?
Ganz genau. Wir sind ja nur nicht in der Kommune, wir sind ja der Bundesverband. Das heißt, wir reden mit den Bundestagsabgeordneten. Wir machen sozusagen parlamentarische Gespräche oder auch mal parlamentarisches Frühstück, wo wir ein Problem ansprechen mit Bundestagsabgeordneten aus allen Fraktionen. Natürlich ziehen wir immer als erstes auch auf die Regierungsfraktionen. Und da begleiten uns armutsbetroffene Menschen. Wir haben sozusagen ein Netzwerk von armutsbetroffenen Menschen. Es gibt auch eine nationale Armutskonferenz, wo wir einen Pool sozusagen von Menschen haben, die bereit sind, tatsächlich sich selber dann zu äußern und sich selber die Probleme, ich sag mal, eins zu eins zu schildern und aus dem Alltag zu berichten.
Welchen Eindruck haben Sie dann? Wird das ernst genommen? Also wie reagiert Ihr Gegenüber? Wie reagiert die Abgeordneten?
Naja, da ist immer eine gewisse Betroffenheit dann, ne? Also ganz anders, als wenn wir die Anliegen vortragen, ja, weil wir sind Verbände, von denen weiß man, was wir sagen, was sozusagen, wofür wir uns einsetzen. Und natürlich, wenn wir die Betroffenen zu Wort kommen lassen, dann ist das authentischer. Das heißt, da sind sozusagen die Politiker schon auch um konkretere Antworten gefragt. Allerdings, das würde ich auch sagen, was Sie sagten, auch vor Ort, deswegen ist das gut, wenn es auch vor Ort solche Initiativen gibt, wo sich armutsbetroffene Menschen zusammentun können, ihre Kommunalpolitiker, Politikerinnen ansprechen, aber auch die Landes- und Bundestagsabgeordneten. Sie wirklich auch damit ihrer Lage zu konfrontieren. Das kann ich nur, und wo wir das können, unterstützen wir solche Initiativen und stärken sozusagen auch die Menschen, dass sie selber auch lauter werden und selber ihre Situation auch vortragen.
Herr Böhme?
Dazu passt ja jetzt auch, dass es diesen Hashtag Ich bin armutsbetroffen jetzt gibt, der jetzt auch in den letzten Wochen immer mal wieder in der Öffentlichkeit thematisiert worden ist. Und das knüpft, glaube ich, eben an was ganz, ganz Wichtiges an, nämlich, dass wir es schaffen müssen, immer wieder die Sorgen und die Problemlagen der Menschen, die in Armut leben, auch in den öffentlichen Diskurs zu bringen. Der Paritätische probiert das ja einmal im Jahr mit seinem Armutsbericht, und da hat man jetzt in den letzten Jahren auch schon immer gemerkt, wie es da auch versucht, Gegenbewegungen gibt, also wie es aus so einer konservativen Ecke heraus dann versucht wird, so ein bisschen das Armutskonzept in Frage zu stellen. Und diesen Bewegungen muss man irgendwas entgegensetzen. Und da finde ich das ganz gut, was ich jetzt von Frau Lohheide höre, dass da jetzt, oder eben auch diesen Hashtag Ich bin armutsbetroffen, dass man diesen Versuchen, Armut zu dethematisieren, wie ich das bezeichnen würde, was entgegensetzt, indem man immer Armut als gesellschaftliches Problem regelmäßig auf die politische Agenda holt. Wir in Bremen machen das jetzt auch seit 2013 mit Armutskonferenzen, die wir hier mit den Verbänden und den Quartieren gemeinsam organisieren, alle 2-3 Jahre, wo wir auch immer wieder versuchen, immer wieder uns ins Bewusstsein zu holen. Was sind die Problemlagen der Menschen in Armut und was kann politisch getan werden, um deren Situation zu verbessern?
Mhm. Frau Renner, nochmal.
Ja, ich wollte dazu auch noch sagen, was jetzt gerade nochmal thematisiert wurde, ich glaube selber, sich einzugestehen, dass man bedürftig ist, wie das gerade eben formuliert wurde, das ist mit Sicherheit auch Teil des Problems. Das ist immer noch eine Art Stigmatisierung und stellt auch Hürden dar. Ja? Das ist irgendwie beschämend, und Hilfe anzunehmen oder finanzielle Hilfe zu bekommen, ist für viele ein Stigma und hält sie vielleicht davon ab, eben sich etwas zu suchen oder doch einen Antrag auszufüllen. Das dürfte eigentlich so auch nicht sein. Ja? Also diese diese Initiative ist mit Sicherheit hilfreich, um da ein bisschen diese Hürden und diese Scham dann wirklich vielleicht mal abzubauen. Das, ne, weil, wie gesagt, was wir eigentlich machen, wenn man finanziell keine Probleme hat, ja, das ist dann eigentlich ein Luxusproblem, sich zu überlegen, wie kann ich jetzt sparen, wie könnte ich jetzt mich klimatisch oder klimaschutztechnisch da engagieren oder verbessern in meiner Wohnung oder im Haus. Aber wenn man, wie gesagt, kein Geld hat, sind das eigentlich zweitrangige Probleme. Ja.
Frau Renner, vielen Dank für Ihren Anruf, für Ihre Appelle und auch für Ihr Engagement als Lehrerin in Dankeschön. Ottweiler. Dankeschön.
Danke.
Ja. Tschüss. Herr Böhme, von den aktuellen Preissteigerungen sind ja einkommensschwache Familien, das merken wir jetzt auch nochmal am Anruf von Frau Renner, ganz besonders stark betroffen. Aber droht auch der Mittelstand abzurutschen?
Ja, wir haben es ja in Deutschland vor allen Dingen in den 2000er Jahren damit zu tun gehabt, dass die Mittelschicht deutlich geschrumpft ist. Ja, da wurde sozusagen über das Schrumpfen der Mittelschicht berichtet und dann haben wir jetzt eigentlich in den 2010er Jahren eher so eine Konsolidierung der Mittelschicht, vor allen Dingen dann so in den zweiten im zweiten Teil, so zwischen 2015 und 2018 rum, gibt es ganz gute Daten, die zeigen, dass die Mittelschicht ein bisschen sich stabilisiert hat und Teile der Ränder auch wieder zurückgeholt hat. Und jetzt muss man natürlich schauen, wie sich das, wie lange auch diese Situation anhält, also wie hoch die Inflation geht, wie lange sie anhält. Und dann kann natürlich unter diesem Begriff Kaufkraftarmut, würde ich das mal nennen, ein Phänomen eintreten, dass wir zunehmend Menschen in der unteren Mittelschicht haben, die eigentlich oberhalb der Armutsschwelle leben, die aber aufgrund der gesunkenen Kaufkraft dennoch große Probleme haben, die notwendigsten Dinge zu finanzieren. Das
Beispiel,
ist durchaus ein
Risiko. Also wie viel Kaufkraft geht denn durch die Inflation verloren? Da brauchen wir vielleicht auch nochmal so ein kleines Rechenexempel von Ihnen, was wir alle verstehen.
Ja, letztendlich sind wir aktuell bei 8%. 8% ist die Inflationsrate im Mai. Wenn wir das auf bestimmten Bereichen jetzt Energie, sind wir bei fast 30% gewesen, bei den Lebensmitteln bei 11%, der Energie sind sogar 38% gewesen. Und das kann man ja auf die einzelnen Bereiche hochrechnen. Und dann wird es eben so sein, dass man auch, wie gesagt, die aktuelle Armutsschwelle für einen Ein-Personen-Haushalt lag bei 1.124 Euro im Jahr 2020. Und dann hatten wir schon jetzt, schon vor der Inflation die Situation, dass man in Städten wie München oder Hamburg, dass man da auch mit 1.200 Euro oder 1.300 Euro letztendlich kaufkraftarm war. Und jetzt mit dieser Inflation wird es so sein, dass eben auch in immer mehr anderen deutschen Städten es so sein wird, dass man mit 1.200, 1.300 Euro als Alleinstehender eben trotzdem aufgrund der gesunkenen Kaufkraft armutsgefährdet ist.
Sagt René Böhme. Inga W. schreibt uns, ich beziehe Rente wegen voller Erwerbsunfähigkeit und muss diese mit Grundsicherung aufstocken. Von gesellschaftlicher Teilhabe kann schon lange keine Rede sein. Aber jetzt bin ich an einem Punkt, der existenziell gefährlich für mich wird. Denn ich kann mir nicht mehr ausreichend Essen leisten, bin da gesundheitlich eingeschränkt, was die Auswahl betrifft. Daher habe ich nichts von so tollen Organisationen wie der Tafel. Auch mein Stromverbrauch könnte geringer sein, aber auch Geräte, die energiesparend sind, muss man sich leisten können. Kühlschrank und Waschmaschine habe ich gebrauchte, ältere aus Spenden bzw. Sozialkaufhaus, die eben mehr Strom fressen. Mich lässt die Situation tatsächlich verzweifeln und macht mir Angst. Es muss dringend der Regelsatz bei der Grundsicherung angepasst werden. Maria Lohheide von der Diakonie, da sind wir ganz bei Ihnen. Sie möchten die Grundsicherung haben. Sie fordern eine Grundsicherung und überdies hinaus noch eine Regelung für soziale Notlagen. Wie soll das aussehen?
Ja, Herr Böhm hat es eben schon gesagt, die Regelsätze sind viel zu niedrig. Schon vor der Inflation wurde deutlich, dass es nach unseren Berechnungen 150 bis 180 Euro für Erwachsene und durchschnittlich 80 Euro für die Kinder zu niedrig ist. Und jetzt müssten sie natürlich dann regelmäßig auch an der Inflation angepasst werden. Das braucht natürlich seine Zeit. Deswegen haben wir vorgeschlagen, dass es eine gesetzliche Grundlage für eine soziale Notlage geben muss, sodass die Menschen im Grundsicherungsbezug erstmal sofort für ein halbes Jahr im Moment 100 Euro mehr bekommen, und dann in diesem halben Jahr die Regelsätze angepasst werden müssen an die Inflation. Das heißt, was passiert dann? Der Bundestag stellt eine soziale Notlagensituation fest und damit wird dann das Verfahren automatisch in Gang gesetzt. Das erspart einem, dass wir unendlich lange Debatten bekommen über die richtigen Einmalzahlungen, über Bonuszahlungen, über Erhöhung von 15 oder 20 Euro bei den Kindern, sondern damit haben wir zunächst erstmal sofort eine Hilfe für die Menschen, die am Existenzminimum leben und in der Grundsicherung. Und dann kann, und das muss, da geht kein Weg dran vorbei, die Regelsätze angepasst werden an der Inflation. Vielleicht ein Beispiel, die Erhöhung der Hartz-IV-Sätze Anfang des Jahres waren 3 Euro. Bei einer Inflationsrate von 5% beträgt dieser Betrag schon 22 Euro im Monat. Und mittlerweile sind wir fast bei 8% Inflation. Das heißt, die Schere geht da immer weiter auseinander. Und das bestätigt natürlich das, was die Hörerin uns hier gerade geschrieben hat. Das führt dazu, dass die Menschen in echter Armut leben.
Martina Geibel ruft uns an aus Frankfurt am Main. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank, dass ich durchgestellt wurde. Ich habe ein ganz anderes Anliegen. Ich bin selbst in der Lage, dass ich mir noch fast alles kaufen kann, habe aber meinen Bedarf auch schon angepasst. Ich sehe das bei Bekannten, bei Kollegen. Jeder spricht über die Folgen dieser Lebensmittelpreisanstiege. Ich habe die Sorge, dass Menschen, die jetzt so gar nicht so affin sind zum Kochen, kein Geld haben, sich in Zukunft auch schlechter ernähren. Und damit haben wir ja auch ein Folgeproblem. Also wie kann man die Menschen sensibilisieren mit den Lebensmitteln, die man sich kaufen kann? Sagen wir beispielsweise einen Kohlrabi. Wie kann ich den lecker machen? Wie kann ich da vielleicht Freude daran haben? Weil von Natur aus ist das nicht so, dass man Lust hat zum Kochen. Es gibt viele Menschen, die machen das, aber viele haben da gar keine Lust. Und wenn ich jetzt 3 Kinder habe, die Hunger haben, die vielleicht schnäubig sind, wie kann ich das trotzdem gut und lecker hinbekommen, weil wir haben ja sonst Folgeschäden, wenn die Menschen jetzt, wir werden drauf eingeschworen, es kann Jahre dauern, bis es vielleicht wieder besser wird und dann essen sie 3-4 Jahre eben verstärkt die Nudeln, die Aufbackpizza und so weiter und so fort. Und da sehe ich wirklich, wir haben ja schon genug Probleme mit dickleibigen Kindern und auch schlecht ernährten Erwachsenen, dass wir da nicht noch in ein Loch reinfallen. Also das macht mir echt ein bisschen Sorge.
Frau Geibel, Sie haben gerade ein Wort gesagt, das kenne ich gar nicht. Wenn die Kinder schnäubig sind?
Schnäubig, das ist ja das Sachen in Frankfurt. Das, also wenn sie halt vieles nicht mögen, ja.
Ach, wenn sie das habe ich noch nie gehört, das Wort.
Wenn sie Karotten sehen oder so, ja. Also, dass man da, ich weiß nicht, über Kindergarten, über Schulen, also das habe ich früher auch versucht, als meine Kinder noch kleiner waren, ja. Also das halte ich halt für wahnsinnig wichtig. Dass man da nicht das aus den Augen verliert.
Ist ja, ein ganz wichtiger Aspekt, ja. Wie haben Sie es gemacht? Also im Grunde genommen geben Sie jetzt gerade selbst schon einen Tipp, weil Sie es bei Ihren Kindern ja auch also machen müssen.
Wie habe ich es gemacht? Ehrlich gesagt, ich habe so Speisepläne aufgestellt. Jeder durfte sich dann was aussuchen und dann durften die anderen nicht meckern. Und probieren musste man auch immer, ja. Und ich habe das auch gesehen, man muss es den Kindern anbieten. Ne? Wenn mir jemand gesagt hat, wie Rohkost essen deine Kinder, dann haben wir die einfach auf den Tisch gestellt, wenn die entsprechenden Kinder da waren. Und siehe da, die konnten das essen, die fanden das gut. Ja, also einfach probieren, aber ja, es ist schwierig, wenn ich nur Sorgen habe, wie komme ich rum, was kann ich einkaufen, habe noch einen Job und aber man darf es nicht aus den Augen verlieren, weil das doch wahnsinnig wichtig ist. Wir wissen es alle mittlerweile, wie das ist mit dem schlechten Essen und so weiter. Ja, also das,
ich das weiß passt nicht, ja, Frau Lohheide,
oder ja, wie auch immer.
Ja. Ja. Zu dem, was Frau Geibel sagt, Frau Lohheide, passt ja auch nochmal die Mail von Inga W., die hat uns ja geschrieben, ich kann mir nicht ausreichend Essen leisten, weil sie gesundheitlich eingeschränkt ist. Also sie hat nichts von den Tafeln. Wie ist das mit dem Essen?
Ja, also
wie kann man sich mit wenig Geld gesund ernähren? Ja. Das ist im Grunde genommen die Frage.
Ja, genau. Ich sag mal, das gehört ja auch dazu, dass man sagt, natürlich beraten und zur Seite zu stehen. Es gibt übrigens Angebote auch in den Familienbildungsstätten, wie sowas gehen kann. Das heißt, es gibt durchaus solche Möglichkeiten zu sagen, ich mach mich mal schlau und guck mal, wie komme ich zurecht, wie kann ich mit wenig Geld mich trotzdem gesund ernähren. Es gibt Ratgeber ohne Ende, die das sozusagen auch Rezepte veröffentlichen. veröffentlichen und so weiter. Das ist sicherlich gut, wenn man da Menschen zu anregt und sie berät und auch unterstützt und begleitet bei solchen Prozessen. Aber zu sagen, das löst jetzt die Probleme, da wäre ich dann eben ein bisschen zurückhaltend. Ne? Das ist gerade bei den armen Menschen, kann man nicht sagen, ihr müsst nur vernünftig damit haushalten, dann klappt das schon. Dann könnt ihr euch auch gesund ernähren mit wenig Geld.
Das war sicherlich auch nicht der Ansatz von Frau Geibel. Es ist halt ein Problem könnte da, ne? Wenn man sich ungesund ernährt, hat man weitere Probleme. Herr Böhme, Sie eine Idee? Also ja, Volkshochschule ist ja schon mal ein guter Tipp, dass die Volkshochschulen auch solche Kurse anbieten.
Ja, also letztendlich spricht ja Frau Geibel ein auch schon vor der Inflation bestehendes Problem an. Ich bin häufig in der Weiterbildung auch von Erzieherinnen und Erziehern tätig und da höre ich immer wieder die Schilderungen, wenn man das Thema Folgen von Armut für Kinder thematisiert, dass dann die Schilderungen kommen eben im Bereich der Ernährung, dass die Fachkräfte dann schildern, dass die Kinder gegen Ende des Monats kein Obst und Gemüse mehr dabei haben, dass sie nur Toast dabei haben, dass es bei bestimmten Familien das Brot tatsächlich über den Monat rationiert werden muss. Wenn es eng wird gegen Ende des Monats, wird die Toastwoche ausgerufen, wo es dann wirklich irgendwie nur noch früh und nachmittags und abends Toastbrot gibt. Das sind ja alles schon Probleme, die wir vor der Inflation hatten, weil eben das Absicherungsniveau so niedrig liegt. Und das wird eben jetzt nochmal verschärft. Und da, wo ich tatsächlich die größten Möglichkeiten sehe, das sind über die Einrichtungen, über die bestehenden Einrichtungen, zumindest diese Folgen für die Kinder abzufedern. Das hatte vorhin Frau Lohheide auch gesagt, wir brauchen zum einen die Kindergrundsicherung, das heißt das finanzielle Niveau, aber zum anderen auch die Infrastruktur. Warum wird das Frühstück nicht direkt über die Einrichtungen sichergestellt? Warum ist das Mittagessen nicht kostenfrei in den Einrichtungen und muss nicht alles einzeln beantragt werden? Also da gibt es ja ganz, ganz viele Spielräume, die bislang in einigen Einrichtungen natürlich schon genutzt werden. Also es gibt Kindertagesstätten, wo es schon das kostenlose Frühstück gibt, aber da muss die einzelne Einrichtung eben Projektgelder akquirieren. Ja, und das könnte man wesentlich unbürokratischer machen, wenn man sagt, es ist in diesem Land, soll es so sein, dass alle Kinder ein gesundes Frühstück haben, dann muss es eben auch über die Einrichtung am Ende organisiert werden. Und das müsste dann eben durch staatliche Ressourcen am Ende möglich gemacht werden.
Mhm. Frau Geibel, vielen Dank für den Anruf aus Frankfurt und für das neue Wort, was viele von uns... Ja?
Einwand. Ja? Die Volkshochschule kostet auch. Ja? Also die Frage ist, wie erreiche ich diese Menschen?
Ja.
Das ist ganz wichtig. Ja? Also das ist auch in den Kindertagesstätten, das weiß ich auch aus Erfahrung, es ist schwierig, an die Menschen ranzukommen, weil sie es ja auch nie zugeben würden oder selten, dass es gerade eng ist. Man sieht es vielleicht dann tatsächlich an der Toastbrotwoche, aber die anzusprechen ist natürlich auch eine sensitive Sache. Und wie gesagt, die Volkshochschule, die muss man dann auch wieder bezahlen können.
Danke auch für diesen
ich danke auch.
Aspekt aus Frankfurt am Main. Und wir gehen von Frankfurt hoch nach Hamburg zu Alexandra Anders. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen, ich grüße Sie.
Grüße Sie. Frau Anders, was erleben Sie und wie erleben Sie gerade unsere Zeit
der steigenden Preise? Ja, ich selber bin beruflich hier in Hamburg als Sozialarbeiterin seit vielen Jahrzehnten tätig. Und ich möchte noch mal ein ganz wichtiges Element sagen, wo ich sehr gerne mitarbeite und auch viel Entlastung für Familien und auch für Rentner schaffe. Und zwar ist es das Element der Stiftungen. Gerade Hamburg ist Stiftungshochburg und wir hatten hier gerade die Stiftungstage. Und es ist ein wichtiges Element, weil zum Beispiel, wenn kein Fahrrad vorhanden ist, wenn eine Fahrradklassenreise anliegt oder wir haben schon oft das Thema angesprochen, die alten Geräte, die 15 Jahre alt ist, der Kühlschrank oder ich hatte eine Patientin, die jeden Tag ihren Kühlschrank gestreichelt hat, da habe ich gesagt, warum machen Sie denn das? Ja, der muss noch halten, ne? Der ist 15 Jahre alt und ich kann mir keinen neuen leisten. Und da hilft es, wirklich Stiftungen in Deutschland anzuschreiben, die mildtätig arbeiten. Und ich habe sehr, sehr schöne Erfahrungen gemacht, damit gerade diese Menschen einmal durchatmen können, auch einmal nicht diese Löcher stopfen, das hatte die Dame erzählt mit den drei Kindern, und einfach auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen, was natürlich auch den geistigen und den mentalen Zustand sehr hilft.
Haben Sie denn auch die Erfahrung gemacht, dass das bei den Stiftungen schnell geht? Also
Ja. Ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass wenn man, also das beste Beispiel, was ich mitteilen kann, ist, ich hatte einen Obdachlosen, hier in Hamburg am Hamburger Gartenzaun betreut, der im tiefsten Winter Sandalen anhatte und es hatte geschneit. Und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen zur Hamburger Bücherhalle, da kann man umsonst eine E-Mail schreiben, da kann man also das Öffentliche, also ins Internet gehen, kostenfrei, und wir schreiben jetzt eine E-Mail. Und in der Bücherhalle musste ich natürlich mein Handy ausmachen und habe aber schon den Anruf von der Stiftung bekommen, der Herr kann sofort vorbeikommen. Er hatte natürlich das Geld nicht für das Ticket, aber das habe ich ihm dann natürlich gegeben. Und er hat sofort von der Stiftung, er konnte hinfahren und sich Schuhe kaufen. Das ist natürlich so ein schönes Paradebeispiel, aber es geht eigentlich sehr schnell. Und auch gerade wenn zum Beispiel Familien droht, dass der Strom abgestellt wird, wenn auch Kinder im Haushalt sind oder auch bei älteren Leuten, das ist egal, dann eine Stiftung anschreiben, die übernehmen die komplette Nachzahlung. Und ich finde, das ist ein Instrument, was leider viel zu wenig bekannt ist, und darum möchte ich das hier kundtun.
Ganz wichtig, dass Sie es kundtun. Nun denke ich gerade an die vielen Hörerinnen und Hörer, die uns gesagt haben, es ist ja auch oft mit Scham besetzt.
Ja, ja, ja.
Nun stelle ich mir vor, ich rutsche da gerade oder ich bin schon drin in dieser Armut oder in dieser prekären Situation und soll mich hinsetzen und an eine Stiftung schreiben. Ja. Da muss ich mich
gerade,
ja, auch wieder überwinden.
Auch ältere Leute, die vielleicht gar keine E-Mail schreiben können oder vielleicht auch gar keinen PC haben.
Ja.
Und da sind wir beim Thema, das haben wir noch gar nicht angesprochen, das Ehrenamt.
Mhm.
Also ich gehe zum Beispiel in Altersheime ehrenamtlich und biete eine kostenlose Sozialberatung an. Und ich komme immer raus und ich sage auch, wenn Sie nicht wollen, dass Sie hier in diesem Raum sitzen, dass andere Leute das sehen, schreiben Sie mich an, rufen Sie mich an, dann komme ich zu Ihnen in die Wohnung. Und es ist ein Prozentsatz von über 90%, die Wohngeldanspruch haben. Und die sagen, traue ich mir da gar nicht hin. Ich war auch schon da und wurde weggeschickt. Ich habe keinen Anspruch. Die wissen natürlich nicht, dass es erstmal ein Rechenbeispiel geben muss. Das heißt, hier ist meine Rente. Bitte rechnen Sie mir aus, habe ich einen Anspruch. Und dieses Wissen haben natürlich die älteren Leute nicht. Und von daher brauchen die Unterstützung. Und da sind wir beim Thema Ehrenamt.
Und zum Thema Ehrenamt hat uns Hanna Schlesinger geschrieben. Ja, ich lebe.
Ein schöner Übergang.
Ja. Bleiben Sie bitte noch in der Leitung woanders. Ich möchte nur die Mail vorlesen, weil die so schön passt. Hanna Schlesinger schreibt: Ich lebe äußerst energiesparsam und das schon seit langem. Doch hoffe ich nicht, noch mehr sparen zu müssen. Ich wohne in Mecklenburg-Vorpommern. Öffentliche Nahverkehrsdings nützt mir nichts. Außer dem Schulbus gibt es diesen nicht, also öffentlicher Personennahverkehr. Ich bin ehrenamtlich tätig und verfahre mit dem eigenen Auto zurzeit ca. 50 Euro in der Woche. Als Rentnerin ist das viel. Aber wie ist es mit den anderen ehrenamtlich Tätigen? Ohne Ehrenamt wäre unser Land erheblich ärmer.
Kann ich 100% unterschreiben.
Ja.
Und auch wenn man an der Jugendarbeit denkt, es ist so viel Ehrenamt oder was fast genauso schlimm ist, oder Mindestlohn. Also ich mache mir manchmal da Spaß und gucke in diesem großen Portal nach Jobs, und wenn da was steht mit Jugendarbeit oder mit Rentnern, dann ist es immer der Mindestlohn. Wir zahlen den Mindestlohn. Warum?
Mhm.
Ne, und das vorhin ging auch, was zahlt ein Hartz IV oder was erhält ein Hartz IV-Empfänger an Bildung? Ne? Das ist 1 Euro ungrad. Warum?
Frau Anders, vielen Dank für den Anruf aus Hamburg. Danke für den Tipp mit den Stiftungen. Und Frau Lohheide und Herr Böhme, vielleicht jetzt auch noch mal am Schluss so der Blick nach vorne. Man fragt sich ja immer, ja, woher soll denn jetzt das Geld kommen? Also viele gute Ideen, wer soll es bezahlen? Wo lassen sich denn überhaupt noch Mittel auftreiben, Herr Böhme?
Ja, also vielleicht noch einen kurzen Satz zu Frau Anders, zu den Hinweisen auf die Stiftungen. Das sehe ich immer so ein bisschen ambivalent. Also zum einen, klar, gibt es da unglaublich viele Stiftungen in diesem Land, die viele wichtige Dinge auch tun und wo man unbürokratisch Hilfe bekommen kann, alles so, wie sie das geschildert hat. Stiftungen sind aber sehr ungleich über das Land verteilt. Da gibt es schon mal gewisse, in Hamburg ist Stiftungshochburg, weil eben auch sehr viel Vermögen in Hamburg vorhanden ist, gibt es dort eben auch viele Stiftungen. Das wird zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern wieder ganz anders sein. Und Die Sorge, die ich da natürlich habe mit, wenn man sagt, die Menschen sollen sich an Stiftungen wenden, wenn sie Probleme haben, dass damit natürlich auch ein Stück weit der Staat aus der Verantwortung genommen wird. Und für mich wäre erstmal noch der Staat in der Verantwortung, auch die Problemlagen der Bürgerinnen und Bürger zu lösen und ja, da Angebote zu machen und das nicht auf Stiftungen auszulagern.
Ja. Ist trotzdem immer nur begleitend gemeint. Genau. So ist es sicherlich genau auch verstanden.
Mhm. Genau, es ist ja auch ein wichtiges Angebot, aber ja, sozusagen, es darf nicht der Eindruck entstehen, ja, Stiftungen sind dafür verantwortlich, soziale Problemlagen zu lösen.
Und Menschen im Ehrenamt übrigens auch
genau
nicht.
Ja. Genau, und Menschen, genau, das kann immer nur was Unterstützendes
ja
sein.
Ja.
Wer finanziert die Krise, was sozusagen ja Ihre Frage war, muss man einfach nochmal darauf verweisen. Wir sind nach wie vor eines der reichsten Länder der Erde. Und die Vermögensungleichheit in diesem Land ist nach wie vor ungebrochen. Die reichsten 10% besitzen gut 2/3 des gesamten Vermögens. Und es gibt auch jetzt in dieser Krise Unternehmen, die riesige Gewinne gemacht haben. Es hat auch in der Corona-Krise Unternehmen gegeben, die riesige Gewinne gemacht haben. Die Zahl der Milliardäre ist in der Corona-Krise deutlich angestiegen. Die Zahl der Börsengewinne ist deutlich angestiegen. Das heißt, in jeder Krise gibt es eben nach wie vor die Gewinnerinnen und Gewinner. Und das sind vor allen Dingen eben Menschen, die eben schon vorher über sehr hohe Vermögen verfügt haben. Und da wäre für mich tatsächlich der Ansatzpunkt zu sagen, wir müssen an diese unglaublichen Vermögen, die es in diesem Land gibt, da gibt es eine ganze Reihe an Potenzialen, die man nutzen kann, um eben auch die Dinge zu finanzieren für Menschen, die sich eben tagtäglich mit ganz, ganz geringen Einkommen zurechtfinden müssen und da die großen Problemlagen haben.
Frau Lohheide, würden Sie sagen, wir sind immer noch eine solidarische Gesellschaft? Also wir haben uns gegenseitig in der Pandemie unterstützt, wir haben bei der Flut geholfen, wir haben sehr großzügig gespendet, wir haben viele Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Wir haben Grund, trotz allem optimistisch und zuversichtlich in die Zukunft zu gucken?
Doch, das würde ich unbedingt sagen. Und Frau Anders hat es ja auch gesagt, es gibt unendlich viele, die sich ehrenamtlich engagieren, wobei natürlich zwingend die Unkosten erstattet werden müssen und auch mehr Anerkennung erfolgen muss. Allein in der Diakonie sind 750.000 Ehrenamtliche tätig, die für uns ganz, ganz wichtig ist. Das zeigt ein Stück weit Solidarität, aber auch andere Dinge. Es gibt zum Beispiel Gabenzäune, wo Menschen Lebensmittel hinbringen, oder auch in den Kitas gibt es Lebensmitteltische, wo Lebensmittel hingelegt werden, die dann die mitnehmen können, die nicht viel haben und so. Also ich spüre sehr deutlich noch die gesellschaftliche Solidarität. Was ich allerdings auch wichtig finde, weil Sie gesagt haben, wo kommt denn das Geld her und wie wird das denn finanziert? Wir würden sagen, also die Unterstützung jetzt gerade in dieser Situation müssen zielgenauer sein. Mhm. Also ich brauche keinen Energiebonus und ich brauche auch keinen neuen Euro-Ticket. Das heißt, es müssen eigentlich die Menschen tatsächlich unterstützt werden, die jetzt schon in Armut leben, mit Grundsicherung leben müssen, und die jetzt sozusagen in größerem Stil tatsächlich auch in die Armut rutschen, und die müssen zielgenauer unterstützt werden, statt Tankrabatte und 9-Euro-Tickets für alle.
Sagt Maria Lohheide, Vorstand Sozialpolitik bei der Diakonie Deutschland, die heute 2 Stunden lang unser Gast war, gemeinsam mit dem Sozialwissenschaftler René Böhme von der Universität Bremen, zum Thema Inflation und steigende Preise. Wo machen Sie Abstriche? Ich danke allen, die angerufen haben. Ich danke allen für Ihre guten Tipps. Und ich wünsche Ihnen allen noch ein schönes Wochenende, natürlich auch mit dem Programm von Deutschlandfunk Kultur.